Also jetzt kommt nach Plan die Fragezeit. Es gibt ein Mikrofon, das man kursieren lassen könnte. Und je nachdem kann ich dann auch die Frage nochmals wiederholen am Mikrofon. Es geht einfach darum, dass alle die Frage hören. Ja, also schon mal da hinten.
Ja, ich hätte eine Frage, und zwar gibt es einen wissenschaftlichen Beleg oder einen biblischen Beleg darüber, wo die Schwarzen herkommen? Kann man davon ausgehen, dass vielleicht die Eva schwarz war? Oder
die Frage wird man, die bekommt man gestellt, auch wenn man nach Afrika geht als Missionar. Und als ich in Togo war, da kam natürlich auch die Frage, warum sind wir schwarz? Das ist eine ganz naheliegende Frage. Nun, da habe ich erklärt, ihr stammt ab von Kusch. Er wird ja erwähnt in 1. Mose 10, Vers 6, und die Söhne Hams, Kusch und Mitzrayim und Put und Kanaan. Mitzrayim ist im Alten Testament der Name für Ägypten. Er war der Stammvater Ägyptens. Kanaan war der Stammvater der kananitischen Stämme. Und Kusch ist später in der Bibel der Name für Äthiopien. Das heißt ganz genau genommen für Sudan, das Land südlich von Ägypten und dann im weiteren Sinn Äthiopien, Eritrea. Und Kusch heißt effektiv schwarz. Er ist der Stammvater der Schwarzen, also Kusch bzw. seine Nachkommen haben sich angesiedelt südlich von Mitzrayim, südlich von Ägypten im Sudan, und von daher haben sie sich dann im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende über ganz Schwarzafrika ausgebreitet. Jetzt, woher kommt die schwarze Haut? Das ist überhaupt keine große Sache. Die haben einfach mehr Melanin als wir. Das ist, Melanin ist der Farbstoff in der Haut, der bewirkt, dass man braun wird oder noch brauner. Je nachdem eben, wie viel man produziert. Und wir sehen unter uns selber auch, wie große Unterschiede es gibt. Und es ist so, dieser Farbstoff ist verantwortlich für alle Farben, die es gibt. Also es ist der gleiche Farbstoff für die Indianer, wo dieses Rötliche in der Haut entsteht, oder für das Gelbliche in der Haut von Chinesen. Es sind also nicht verschiedene Farbstoffe, es geht nur um die Menge der Produktion. Und Leute, die überhaupt kein Melanin haben, das sind dann Albinos. Wirklich schneeweiß. Ja, und jetzt ist es so, man muss also davon ausgehen, Noah hatte eine mittlere Hautfarbe. Und dann geht es wie bei der Zucht. Wie kann man eine neue Rasse züchten? Nun, das geht so. Man hat da eine Population, sagen wir, von irgendeiner besonderen Hunderasse. Und jetzt möchte man eine neue Hunderasse. Man hat ja in den vergangenen Jahrhunderten so viele Hunderassen hingekriegt. Wie geht das? Ganz einfach. Man nimmt ein paar Exemplare raus und jetzt dürfen die nur noch in ihrer kleinen Gruppe sich vermehren. Und die dürfen ja nicht mehr zur ursprünglichen Population zurück, sonst ist alles wieder kaputt. Und dann kommen innerhalb von wenigen Generationen neue Rassenmerkmale ans Licht. Es ist eben so, in unseren Genen steht mehr als das, was wir bei uns sehen. Ich habe ja eine bestimmte Augenfarbe. Aber das heißt nicht, dass ich nur das Programm habe für grüne Augen, sondern da können auch andere Augenfarben noch mit drin sein. Und dann ist es eben so, durch dieses Absplittern, man sagt eben, ein Flaschenhalseffekt, bilden sich neue Populationen. Nicht wahr? Die Flasche ist unten dick, das ist die Grundpopulation. Und jetzt plötzlich durch ein Ereignis wird das eben eingeschränkt, das ist der Flaschenhals. In der Natur kann das sein durch eine Katastrophe. Nicht? Da werden viele Exemplare getötet und nur noch einige bleiben und die vermehren sich untereinander. In der kürzesten Zeit entstehen neue Rassenmerkmale. Das heißt also, Dinge, die in den Genen vorhanden sind, kommen dann heraus. Und so war eben der Turmbau von Babel ein Flaschenhalsereignis. Die Menschheit wurde aufgesplittert und die Kuschiten gingen, die Mitzrayimiten gingen, die Nachkommen von Gomer und so weiter. Und die haben sich nur noch untereinander vermehrt. Und so hatten die eben besonders diese Gene für starke Melaninbildung. Und so hat sich das eben dort durchgesetzt. Und das ist auch wunderbar so. wissen ja vielleicht, Schwarz ist ideal für die Hitze, wenn man im Schatten ist. Ja, also ein schwarzes Auto, natürlich in der prallen Sonne ist das sehr schlecht, aber im Schatten, die schwarze Farbe gibt schneller Hitze ab, Hitzestrahlung. Und so ist es gut für Afrikaner, wenn sie im Schatten der Hütte sitzen, sie können besser die Körperhitze abgeben als wir Weißen. Aber wir Weiße sind ja eigentlich vorgesehen eben für, sagen wir, Nordeuropa. Und da möchte man eben die Wärme gut behalten. Das ist ideal, darum haben wir diese Haut. Etwas auf der anderen Seite von diesem Mittelbereich von Noah. Ja, und noch etwas. Aber wenn die Afrikaner dann in der Sonne arbeiten auf dem Maniokfeld, da haben sie einen speziellen Schweiß. Es gibt den speziellen Schweiß. Und zwar hat der einen viel stärkeren Lichtbrechungskoeffizient als unser Schweiß hier in Europa. Das heißt, die direkte Strahlung wird viel stärker gebrochen. Und so ist es ein Schutz in der direkten Sonnenbestrahlung. So sehen wir also, dass diese ganzen Vorgänge der Veränderung der Völker durch diese Mechanismen der Zucht, in Anführungsstrich, die waren von Gott geführt. Diese Völker waren nicht blind dem Schicksal anvertraut, sondern so wie Paulus sagt in Apostelgeschichte 14 und 17, dass Gott den Völkern weiterhin Gutes tat und sie führte und auch die Grenzen ihrer Wohnung bestimmte und so weiter. Also auch da sieht man Gottes Weisheit. Und noch etwas, im genetischen Material, in der DNS, sind die Unterschiede zwischen Schwarzafrikanern und Europäern, durchschnittlichen Europäern, sind sehr, sehr klein. Der Abstand ist kleiner als der größte Abstand unter Europäern. Haben wir das verstanden? Also die Distanz von einem durchschnittlichen Europäer zu einem durchschnittlichen Schwarzafrikaner ist kleiner als die größte Distanz innerhalb der Europäer. Und das führt dazu, dass wir eigentlich sagen müssten, das ganze Sprechen von Rassen ist ein völliger Unsinn. Das hätte man Hitler damals schon erklären sollen. Aber gut, es ging mir nicht darum, sonst ging mir nicht um die Wahrheit. Aber Rassen gibt es gar nicht unter den Menschen. Es gibt nur Menschengruppen. Und auch darin sehen wir Gottes Weisheit. So, jetzt eine nächste Frage.
Eine Frage zur Tabelle auf Seite 7. Da ist seit Adam Zeit von 4119 Jahren angegeben.
Jawohl.
Die jüdische Zeitrechnung, da sind wir aber heuer im Jahr 5570.
Gemäß wem?
Also nach jüdischer Zeitrechnung haben wir heuer das Jahr 5570.
Genau. Und woher kommt diese jüdische Zeitrechnung? Die rechnet effektiv ab Erschaffung der Welt, aber diese Chronologie wurde ermittelt im Mittelalter und da wurden auch bewusst gewisse Zahlen weggelassen. Zum Beispiel die Jahre der Gefangenschaft in Babel sind nicht mit berücksichtigt. Und noch mehr. Und darum entspricht eben der jüdische Kalender nicht den effektiven Jahrzahlen, die man so ermitteln kann, wie ich sie hier angegeben habe, wenn man streng alle Zahlen der Bibel ernst nimmt. Ich weiß, es gibt ja in manchen Bibeln abweichende Chronologien, aber das ist die richtige. Entschuldigung. Warum? In all diesen abweichenden Chronologien geht es darum, dass man sagt, ja, also die Zahlen deiner Apostelgeschichte 13, da ist irgendwie ein Problem, das stimmt nicht. Oder ja, die Zahl dort und dort, die kann man nicht so nehmen. Und dieses Schema hier nimmt alle Zahlen auf und vereinigt sie widerspruchsfrei in einem geschlossenen System. Wer das haben möchte, kann auf meiner Homepage kann man das gratis runterladen. Also es gibt zwei. Zur Chronologie des Alten Testaments kann man eine Datei runterladen und eine Excel-Tabelle zur Chronologie der Könige Israels. Und da sind sogar die Zahlen, die selbst in der alten Elberfelder als Widersprüche angegeben werden. Da heißt es, für einen König war 18 Jahre und dann in der Parallelstelle 8 Jahre und dann sagt die Elberfelder, da ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Es ist kein Schreibfehler. Alle Zahlen stimmen. Und man kann sie wirklich in einem geschlossenen System vereinigen. Und darum sage ich das so, das ist überraschend, absolut, dass die jetzt stimmt. Ja, weitere Fragen?
Frage zur Arche Noah. Es gibt ja immer wieder wissenschaftliche Hinweise, dass die gefunden worden wäre auf dem Berg Ararat.
Ja, jetzt gerade vor wenigen Tagen ist ja das in den Medien berichtet worden. Es ist so, es gibt Hinweise bis in die Antike zurück, dass man Überreste von der Arche gesehen hätte im Gebiet des Berges Ararat. Das ist übrigens ein Gebirge, das hinaufgeht bis über 5000 Meter. Das ist vulkanischen Ursprungs. Und es gibt verschiedene Hinweise, dass man manche Berichte ernst nehmen muss, dass also effektiv etwas da zu sein scheint. Und jetzt, wo das in den Medien groß aufgespielt, diese chinesische Gruppe zusammen mit einem türkischen Archäologen, die jetzt quasi mit dem Gefundenen an die Öffentlichkeit traten. Und die hätten noch ein bisschen warten sollen. Es ist so, dass es gibt noch einige offene Fragen, dass man das wirklich akzeptieren kann, und darum muss man mit etwas Geduld dem begegnen. Die waren voreilig. Und das ist ja immer das Problem, wenn man dran ist oder fast dran ist, dann muss man warten, bis die Sache ganz klar ist, und dann darf man die Öffentlichkeit, sonst kann das eben einen Bumerang geben. Und dann sagen wir am Schluss, wir kennen die Geschichte langsam, ist sowieso nie etwas dran. Aber es gibt genügend Hinweise, dass da wirklich etwas dran ist. Und ein Bekannter von mir, Randall Price, hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit Expeditionen gemacht. Er hat sogar mit den Chinesen mitgearbeitet. Aber jetzt auf dieser letzten Expedition war er nicht mit dabei. Hat aber nächstens wieder eine vor. Und er hält sich darum sehr zurück, weil er muss aufpassen, wenn er sich da öffentlich zu sehr exponiert, kann er viele Dinge kaputt machen. Und er selber sagt, also wir warten ab, das, was sie gefunden haben, das sollen andere Wissenschaftler jetzt mal anschauen in Ruhe, und dann sprechen wir wieder darüber. Also die Bibel ruft uns auf zu Nüchternheit. Ja, da vorne.
Also heute Morgen war es nicht so mein Problem, aber bei dem Vortrag ist die Frage, vorhin hat man fast gehört, die Todesstrafe wäre eigentlich noch in unserer Zeit die richtige, habe ich so rausgehört. Also ich wollte mal noch mal wissen, wie du das siehst, also was du vorhin im Vortrag, denke ich, anklicken gelassen hast mit der Bestrafung der Menschen.
Also die Todesstrafe ist gemäß 1. Mose 9 Bestandteil des Noah-Bundes. Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Und das wird im Neuen Testament eben in Römer 13 aufgenommen, in dem der Apostel Paulus sagt, dass die Obrigkeit nicht umsonst das Schwert trägt. Sie ist Gottes Dienerin. Und so wird also auch neutestamentlich bestätigt, dass die Obrigkeit effektiv die Schwertgewalt hat, die bis zur Todesstrafe gehen kann. Und 1. Mose 9 macht also klar, der eindeutige Fall ist der Fall von Mord. Und das ist interessant, dass eben die europäischen Nationen, gerade jetzt so seit der Aufklärungszeit, wo man sich bewusst von der Bibel abgelöst haben, da kam eben auch auf, wir distanzieren uns von der Todesstrafe. Aber es ist eine Heuchelei dahinter, denn in der gleichen Zeit, wie man sich distanziert vor Todesstrafen gegenüber schweren Gesetzlosen, hat man in den vergangenen Jahren so gekämpft für die Liberalisierung der Abtreibung. Und es ist so, dass seit 1973, als das amerikanische Gericht als erstes Gericht in den westlichen Staaten die Abtreibung liberalisiert hatte, bis heute sind jetzt mehr als 1 Milliarde Babys abgetrieben worden. Das stellt alle Weltkriege in den Schatten, alle Naturkatastrophen, alle Religionskriege, alles, wirklich alles. Und das ist so schrecklich. Also die kein Verbrechen begangen haben, die können so dem Tod ausgesetzt werden. Und die wirklich Gesetzlosen, für die kämpft man. Und das zeigt, es ist im Grunde genommen eine Heuchelei. Ja, weitere Fragen?
Herr Bruder, Liebe, ich wollte gerne mal fragen, wie das sich verhält mit den Engeln, die zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind. Was haben die für einen Auftrag gehabt oder was? Wie kann man das heute vergleichen oder könnte man es eventuell vergleichen?
Also diese Engel hatten keinen Auftrag. Und darum sagt gerade der Judasbrief, sie haben ihre eigene Behausung. Die Engel wohnen ja im Jenseits. Und natürlich haben die Engel Gottes haben einen Auftrag auf Erden. Darum lesen wir in Hebräer 1, dass sie Diener sind, Diener Gottes, ausgesandt zum Dienst um der Willen, welche das Heil erben sollen. Also Engel arbeiten auf der Erde und wohnen im Himmel. Das ist eine ständige Interaktion zwischen Jenseits und Diesseits. Ja? Aber eben nur im Rahmen, wie Gott Aufträge gibt. Und das sind Engel, die haben sich eigenmächtig, haben die sich quasi freigemacht und haben die Schöpfungsordnung so durchbrochen. Und Engel können eben ganz, obwohl sie Geister sind, nach Hebräer 1, können die ganz verschiedene Formen annehmen. Also Engel können die Form annehmen von Winden. Darum steht in Hebräer 1, von Gott, der die Engel zu Winden macht und zu einer Feuerflamme. Also das sind ganz andere Wesen, aber die können ganz verschiedene Formen annehmen, Wind, Feuer. Dann sehen wir auch, wie ihr Aussehen ganz unterschiedlich sein kann. Ein Gabriel kann erscheinen wie ein normaler Mensch, ja? Nicht zu unterscheiden. Auch die zwei Engel, die mit dem Herrn gekommen sind zu Abraham nach Hebron in 1. Mose 18. Abraham hat gemeint, das seien drei normale Menschen, die da auf der Durchreise waren. Und darum sagt ja auch Hebräer 13, dass gewisse Engel beherbergt haben, ohne ihr Wissen. Und dann sehen wir auch, Engel können die Form annehmen im Gesicht wie ein Adler oder wie ein Löwe, wie ein Ochse, wie ein Mensch. Und dann gibt es noch andere Formen, zum Beispiel die Pferde, die weißen Pferde in Offenbarung 19. Der Herr Jesus kommt auf einem weißen Pferd und die Heiligen, die Erlösten, folgen ihm auch auf Pferden. Das freut natürlich meine Töchter, dass es im Himmel Pferde gibt. Aber das sind Engel, die in dieser Form erscheinen. Denn in Psalm 18 wird gesagt, dass der Herr kommt vom Himmel her und er reitet auf einem Cherub. Das ist nicht ganz klar ein Engel. Aber in Offenbarung 19 ist dieser Cherub eben ein weißes Pferd. Und so können Engel also ganz verschieden erscheinen. Und das macht auch klar, warum Engelwesen effektiv diesen Verkehr mit Menschen haben konnten.
Gut, danke schön.
Eine Frage dazu, sind die Engel dann geschlechtlich? Können die sich dann selber auch vermehren?
Ich war in Lukas 20, sagte Herr Jesus, dass die Menschen nach der Auferstehung, die werden nicht mehr heiraten. Sie werden sein wie Engel Gottes. Aber da wird nicht gesagt, dass die Engel kein Geschlecht hätten, sondern es wird gesagt, dass Engel nicht in Ehebeziehungen stehen, nicht heiraten. Aber von Gabriel heißt es in Daniel 9, er erscheint, Daniel, und ich zitiere, 9, Vers 21, während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir. Der Mann Gabriel. Nicht die Frau, aber der Mann. Also hier wird ganz klar eine Geschlechtlichkeit erwähnt. Und so war es eben nicht Gabriela, die kam. Und der Engel Michael ist eben nicht Michaela, sondern Michael. Gut, im Prinzip muss man doch sagen, im Hebräischen könnte ein solcher Name theoretisch auch für eine Frau gehen. Das ist also ein bisschen anders als bei uns. Aber hier wird also klar gesagt, der Mann Gabriel. Und das macht also klar, dass die Bibel spricht nie über ein weibliches Geschlecht in Verbindung mit den Engeln. Das findet man in den Mythen der Heiden. Aber man kann auch nicht sagen, eine Geschlechtslosigkeit, denn die Bibel spricht wirklich über den Mann Gabriel in männlicher Weise. Und die Bibel spricht auch immer über Engel. Er, nicht sie oder es. Ja? Gut, im Hebräischen wäre es, würde man die weibliche Form benutzen, könnte man, aber im griechischen Neuen Testament ist auch er. Und dort hat man das Tatsächliche.
Was mich interessiert ist zur Kontinentalverschiebung. In Kapitel 11 von Turmbau zu Babel, war die Erde da noch zusammen und die Völker, und wurden die danach verstreut, oder im Kapitel 10, wo das dann bei Peleg steht, dass
die Erde verschoben wurde? Also die Aufteilung durch die Sprachenverwirrung, das ist nicht das gleiche wie die Aufteilung der Kontinentalplatten. Die Kontinentalplatte wird erwähnt, dieses Phänomen, in 1. Mose 10, Vers 25. Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, und das heißt Zerteilung. Denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Das ist auch wieder ein Wortspiel, ja? Wie wir das schon oft gesehen haben. Und hier steht also nicht die Bevölkerung, sondern steht wirklich Eretz, Erde. Weil manche haben gedacht, ja, wir können das verstehen auf die Aufteilung in der Menschheit in verschiedene Völker. Aber hier steht die Erde. Und das Wort verteilen, Palak hier im Hebräischen, wird auch nicht benutzt in Verbindung mit der Aufteilung der Sprachen und der Völker in Kapitel 11. Also auch da wird nicht irgendwie sprachlich eine Brücke gezogen. Aber es ist noch so, Peleg, später in hebräischen Texten im Alten Testament, bedeutet Wasserbach. Warum heißt Wasserbach Peleg? Weil es eine Teilung der Erde ist durch Wasser. Ja, und so passt das also zu dieser Aufteilung der Kontinente, dieses Aufbrechen, das dann vollständig eben vollzogen wurde in dieser nachsintflutlichen Zeit, in der Epoche von Peleg. Ist schon interessant, was man da alles in der Bibel findet. Ich habe ja schon erwähnt, eben die Auffaltung der Gebirge. Und in der Wissenschaft ist das eine sehr junge Erkenntnis, dass Berge durch Faltung gebildet werden. Ja, weiter?
Ja, ich habe eine Frage zu der Sünde von Noah, dass Noah betrunken und entblößt im Zelt lag. Und Ham hat diese Sünde doch praktisch ans Licht gebracht. Und mein Problem besteht darin, dass moralisch oder beziehungsweise meine Frage ist, dass doch eigentlich das richtig war, was Ham getan hat. Oder wie ist das im Licht oder ja, gut, in der Gesamtbeurteilung zu sehen?
Es ist so, das sind zwei Sachen, ob man etwas in einer würdigen Weise ans Licht bringt oder ob man über den eigenen Vater spottet und die Brüder einlädt, seine ganze Schmach mitzuerleben. Und das war das Problem bei Ham. Also es geht gar nicht um die Frage, hätte jetzt diese Sünde ans Licht gebracht werden sollen oder nicht, sondern es geht darum, dass Ham in einer frechen und würdelosen Weise mit seinem Vater umgegangen ist. Und das ist unter Gottes Fluch gekommen.
Mich würde interessieren, wie Noah wusste, was reine und unreine Tiere waren, denn das wird ja eigentlich erst in 3. Mose 11 für die Israeliten ausführlich erklärt.
Ja, aber wir müssen ja wissen, dass die ersten 11 Kapitel der Bibel, die sind ja nur äußerst knapp verfasste Berichte. Wir haben doch gesehen, das umfasst also gegen 2000 Jahre. Von Noah bis auf Abraham. Nur 11 Kapitel. Und wenn wir denken, die nächsten 2000 Jahre bis auf den Herrn Jesus, da haben wir das ganze weitere Alte Testament. Und so wird eben nicht alles gesagt, was die Menschen damals schon wussten, was Gott ihnen schon mitgeteilt hatte. Zum Beispiel lesen wir auch in Jesaja 28 davon, wie Gott den Menschen unterwies in Landwirtschaft. und ihm erklärte, wie man welche Getreide ausstreut und wie man sie behandelt. Also Gott hat auch in kultureller Hinsicht hat er den Menschen in der Anfangszeit unterwiesen. Und das wird in den ersten 11 Kapiteln nicht gesagt. Also die Menschen wussten sehr viel mehr, als was uns in den ersten 11 Kapiteln mitgeteilt wird. Das sieht man übrigens auch sehr schön im Buch Hiob, das eine Geschichte ist aus der Zeit kurz nach der Sintflut. Und wenn man diese Reden liest von Eliphas und seinen weiteren Freunden, man ist überwältigt, was die Leute alles wussten. Ohne unsere Bibel zu haben. Ja, aber einmal muss eben auch Schluss sein. 12 Uhr ist überschritten.